ARD. Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Die Geschichten zweier Schauspieler wollen wir heute erzählen. Zum einen ist es Pedro Pascal, um den es ja gerade einen wahnsinnigen Hype gibt. Also über ihn wird ständig gesprochen, ständig spekuliert. Wir haben mit ihm selbst gesprochen und in der zweiten Stunde dann freuen wir uns sehr auf den Besuch von Fritzi Haberland. Und da müssen wir nicht lange drüber nachdenken, was das Geheimnis ihres Erfolgs seit so vielen Jahren ist. Es ist ihre Natürlichkeit, die Glaubhaftigkeit ihrer Darstellung, dieses Herzerfrischen. Und das zeigt sie auch wieder in der Tragikomödie Wilma will mehr, die Geschichte einer ostdeutschen in Wien. Mehr dazu in der zweiten Stunde. Herzlich willkommen zu 12 Uhr mittags, 2 Stunden Kino im Radio. Hallo allerseits. Wir wollen jetzt mal ausnahmsweise nicht über einen konkreten Film oder eine Serie sprechen, sondern über einen Schauspieler, der in aller Munde ist. Und Anna Wollner, die ich herzlich grüße, hallo, hallo.
Hallo, lieber Knut.
Ist auch ein riesengroßer Fan von ihm. Wir reden von Pedro Pascal. Vanity Fair hat ja diese tolle Überschrift vor kurzem bei einer Cover-Story. Jeder will ein Stück von Pedro Pascal. Du hast ja auch dieses Vergnügen gehabt, ihn zu sprechen. Er ist in den USA sogar in 3 Filmen derzeit zu sehen. Das ist einmal Eddington von Ari Aster, dann The Materialist, ist auch ein Film mit ihm, von Celine Song. Und natürlich die Marvel-Verfilmung Fantastic Four, die wir ja auch gerade in den Kinos haben, lieber Anna. Und der Mann, dieser Hollywood-Star, ist wirklich ein ganz großer Star unserer Zeit, ist ein absolutes Netzphänomen. Und das müsstest du vielleicht erstmal erklären, warum der Aufstieg dieses Chilen, der kommt ja aus Chile, ja, wie der Aufstieg verbunden ist mit dem Internet.
Also der wurde gar nicht entdeckt, der hat sich hochgearbeitet. Der wollte mit 4 schon Schauspieler werden, hat sich mit kleinen Nebenrollen und Theaterengagements jahrelang oder fast jahrzehntelang über Wasser gehalten, hat sich Geld bei Freunden geliehen, die schon berühmt waren. Der hat im Auto geschlafen, in irgendwelchen ranzigen Hinterzimmern und hat auch sehr oft darüber nachgedacht, seine Karriere einfach an den Nagel zu hängen. Auch schon mit Mitte 30 wollte was ganz anderes machen, weil er einfach nicht geschafft hat, irgendwie dauerhaft davon leben zu können, dauerhaft davon Anerkennung zu erfahren. Und je älter er wurde, desto größer wurden tatsächlich die Sinnkrisen, die Zweifel. Und er hat es zum Glück nicht gemacht, gesagt, ich mache was ganz anderes.
Jetzt fragt man sich natürlich, also irgendwie muss ja doch der Glaube so stark gewesen sein an ihn selbst, dass er weitergemacht hat.
Ja, ich finde das eigentlich eine ganz rührende Geschichte. Der ist nämlich im Kino groß geworden, weil seine Eltern, die mit ihm und seinen Geschwistern vor dem Pinochet-Regime aus Chile über Dänemark in die USA geflohen sind, die hatten kein Geld für einen Babysitter und haben die Kinder deswegen einfach mit einer Kinokarte ins Kino gesetzt. Und er hat also tagelang wirklich vor der Leinwand gesessen, ist da mehr oder weniger groß geworden. Also daher dann auch dieser Wunsch. Und er war dann sehr, sehr lange unsichtbar in Hollywood und Ironie des Schicksals, seinen Durchbruch hatte er tatsächlich mit einer Rolle, in der man ihn gar nicht gesehen hat, nämlich in The Mandalorian von Star Wars. Also da hat er ja die ganze Zeit diesen Helm auf. Dann natürlich The Last of Us. Andere werden natürlich sagen, er hat ja vorher schon in Game of Thrones mitgespielt, aber da wissen wir ja, da sterben ja alle relativ schnell oder sind gestorben. Last of Us, dann auch diese Vaterfigur. Da gab es dann das erste Mal diesen Daddy-Hype, in das sich darin niederschlägt, wenn man Pedro Pascal googelt oder ein GIF oder ein Meme von ihm machen will. Das Internet ist voll mit Pedro Pascal.
Du hast ihn jetzt also zum Interview getroffen. Endlich hattest du die Gelegenheit, ihn mal selbst kennenzulernen und hast ihn vermutlich auch darauf angesprochen, wie er umgeht damit. Denn es ist ja nach diesen Anfängen, die du geschildert hast, Wahnsinn, was jetzt für ein Hype losgegangen ist.
Ja, er nimmt diesen Hype, der ja auch schon tatsächlich ein bisschen anhält, relativ gelassen, vor allem den Hype um seine Memes.
I do look at them. I do care about it. And how do I handle it? I guess I handle it with looking and caring.
Er guckt sie sich an und irgendwie geht er damit um. Finde ich eine ziemlich diplomatische Antwort, so ein bisschen stur lächeln und winkeln. Aber ich habe nachgebohrt und wollte wissen, welches denn sein Lieblingsmeme von ihm selbst ist.
Now you're gonna, now I'm getting caught. Maybe I don't know. What's your favorite?
Ja, da habe ich ihn kurz sprachlos erlebt, aber er hat gut gekontert mit einer Gegenfrage. Wir haben uns dann so ein bisschen darauf geeinigt, dass es das Sandwich-Meme von ihm ist, wo er so ein Erdnussbutter-Marmeladen-Sandwich isst und dabei sehr, sehr glücklich aussieht. Und als das Video entstand, da hat er natürlich nicht ansatzweise geahnt, dass das Kult wird.
It was an interview that I did with Jon Favreau, whom I've collaborated with and worked with for years on The Mandalorian. And we got to do an interview together, and we were competing snacks, Chilean snacks, and and North American snacks. Peanut butter and jelly sandwich was, I think, a winner for the US, but Chile ultimately won, of course.
Das war ein Wettbewerb zwischen amerikanischem und chilenischem Essen. Er eben Chilene, einer der wenigen ganz großen lateinamerikanischen Schauspieler in Hollywood, neben Zoe Saldana oder Selena Gomez, wobei ich mittlerweile sagen würde, Pedro Pascal steht eigentlich über den. Aber ich finde, man hört dieses Grundsympathische bei ihm schon absolut raus.
Anna, die große Frage ist ja, wenn so etwas entsteht, so ein Hype, den man ja nicht konstruieren kann, das passiert eben einfach mal. Bei aller Werbung und so, es gibt sowas Unberechenbares, dann spiegelt sich ja darin irgendwie auch eine kulturelle Sehnsucht. Es muss irgendwas geben, was er bedient in uns.
Ja, ich finde, Pedro Pascal steht für so ein neues Bild von Männlichkeit und zwar ein absolut zeitgenössisches. Ne? Also er hat nichts Marktschreierisches an sich, der geht mit seinem Ruhm und auch mit dem Hype um seine Person nicht hausieren. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn man ihn so auf roten Teppichen bei öffentlichen Auftritten beobachtet, da wirkt er schon auch so ein bisschen zerbrechlich und fragil, als ob ihm dieser späte Erfolg auch unangenehm wäre. Aber was ich wirklich großartig finde, der hat eine Meinung und zu der steht er auch. Er setzt sich ganz stark für die LGBTQI-Plus-Gemeinde ein. Seine Schwester ist trans. Er kontert immer wieder auch öffentlich gegen Trumps Migrationspolitik. Das hat er zuletzt in Cannes gemacht. Und er strahlt aber auch so eine Verbindlichkeit aus, die in Hollywood wirklich selten geworden ist. Also vermutlich ist es das Geheimnis seines Erfolges ganz einfach. Seine Nahbarkeit, seine Bereitschaft, eine starke Schulter zum Anlehnen zu geben, um dann aber, und das ist das Neue, eben mitzuweinen und nicht einfach nur da zu sein. Und ich finde, dieses Männlichkeitsbild oder auch diese Vaterrolle, dieses Daddy-Meme, das ist einfach er. Und ich hoffe einfach, dass er gerade noch gar nicht auf seinem Zenit, dem Zenit seiner Karriere ist, auch wenn es mit Fantastic Four natürlich weitergehen wird, sondern dass wirklich noch ganz viele Filme mit ihm kommen, ganz viele Serien mit ihm kommen und dass er wirklich genauso sympathisch bleibt, wie er aktuell ist.
Anna, dann sortieren wir jetzt nochmal, weil wir haben ihn ja sehr oft im Kino, also zurzeit mit Fantastic Four. Für dich ja ein richtig schöner Beitrag in dieser sehr,
ja, für mich, also ich bin rausgekommen und fühlte mich von Marvel mal wieder total abgeholt und auch da spielt er wieder eine Vaterfigur, eine Heldenfigur, die aber Held wieder Willen wird und mit dieser Rolle hadert. Dann kommt Ende August The Materialist von Celine Song und das ist ein romantischer Film mit Dakota Johnson, also für ihn auch Neuland. Und dann Ende November Eddington von Ari Aster, den haben wir beide in Cannes schon gesehen. Ich fand's furchtbar, trotz ihm, aber da reden wir dann vielleicht einfach im November
noch. Genau, wir haben jetzt in diesem Jahr noch genug Gelegenheiten, über ihn zu reden, über Pedro Pascal. Das war aber erstmal ein Porträt von ihm, von Anna Wollner. Vielen Dank dir.
Sehr gerne.
Jetzt wieder eine ganz besondere Empfehlung von Anke Lewicke, die ich erstmal herzlich grüße. Hallo Anke.
Guten Morgen, Herr Elstermann.
Wir wollen reden über das georgische Kino. In den letzten Jahren ja bei vielen Festivals ist es gefeiert worden. Wir haben viele berührende Filme gesehen mit einer eigenen Poesie. Und ganz oft, liebe Anke, geht es im georgischen Kino, und das ist auch eine Tradition übrigens, ist ja ein sehr altes Kino, um eigenwillige, unorthodoxe Heldinnen, um Frauen, die es irgendwie schaffen, doch in einer sehr patriarchalisch geprägten Umwelt ihren eigenen Weg zu gehen, auf überraschende Weise Widerstand zu leisten. Wir wollen jetzt einen Film empfehlen, den können Sie sehen ab 1. August auf Mubi. Da läuft er nämlich in dieser Streaming-Plattform für besondere Filme. Und dieser Film heißt April, ist ein Werk der Georgierin Dea Kulumbekaschwili. Und Anke, ich kann mich noch gut erinnern, dass uns das Filmdebüt dieser Regisseurin damals total umgehauen hat. Es ging um eine Frau, die sich wehrt dagegen, dass ihr Leben ihr völlig vorgeschrieben wird, sowohl von den Zeugen Jehovas als auch von ihrem Ehemann. Also das war schon mal so eine richtig große Talent. Probe.
Ja, und was uns, glaube ich, so beeindruckt hat, war einfach, wie radikal diese Heldin ist und wie radikal der Film dann auch von seiner Ästhetik ist. Kannst du dich noch an diese tiefen, scharfen, langen Einstellungen erinnern? Also er erzählte gar nicht diese Einsamkeit, die Repression, sondern er hat dafür einfach so Stimmungsbilder erfunden, indem er einfach in das Leben dieser Frau reingegangen ist, über der wir, ja, psychologisch haben wir gar nicht so viel von ihr erfahren, aber wir waren trotzdem bei ihr. Und genauso ist es jetzt in diesem Film. Also wir lernen diese Frau, das ist eine Frauenärztin, Nina, eigentlich im klassischen Sinne nicht kennen, aber kommen ihr trotzdem näher. Und zwar lernen wir sie bei einer Geburt kennen. Es gibt dann später auch eine Abtreibung. Also es ist auch ein sehr körperlicher Film. Und sie nimmt eben auf dem Land immer illegale Abtreibungen vor, um den Frauen dort zu helfen. Weil wenn die Schwangerschaft rauskäme, wäre das eine Katastrophe. Teilweise sind diese Kinder auch gezeugt worden durch sexuelle Übergriffe, Vergewaltigung. Also sie versteht sich wirklich als Frauenhelferin, sie ist auf deren Seite, aber ihre ganze Umgebung verachtet sie dafür und will, setzt sie eigentlich unter Druck, dass sie aufhören soll.
Also der erste Film, von dem wir gesprochen haben, heißt Beginning. 2020 war das und das war auch in einer Erzählweise sehr radikal. Jetzt beim zweiten Film, April, wieder eine Frauengeschichte, wie du gerade gesagt hast. Ist da ähnlich radikal gearbeitet worden?
Ja, ich habe ja schon von diesen tiefen, scharfen, langen, statischen Einstellungen erzählt. Und du bekommst eben immer dadurch mit, wie diese Frau sich gerade in diesen Räumen auch fühlt. Also da gibt es zum Beispiel eine lange Einstellung, da steht sie in der Klinik und wartet, bis der Oberarzt sie einruft. Und du spürst einfach diese Angst, aber auch die Wut, die sie hat, weil sie weiß, was sie gleich da gesagt bekommt. Dann sieht man sie aber auch immer wieder nackt in ihrer Wohnung, wie sie sitzt und grübelt. Und ich finde das so interessant. Ich habe ja schon gesagt, dass das ein sehr körperlicher Film ist, dass es auch um ihre eigene Sexualität geht, weil im Grunde verweigert sie den Sex, weil sie ihn ja bei der Arbeit dann nochmal anders erlebt, also durch diese Kinder, die da zur Welt kommen oder nicht, durch diese Brutalität der Männer. Und sie hat dann manchmal so schnellen Sex. Wir bekommen auch mit, dass sie mal mit einem anderen Arzt früher eine Affäre hatte, den sie aber nicht heiraten sollte. Und in ihrer Verweigerung, in ihrer Erstarrung, hat sie aber dann durchaus auch was Produktives. Also da passiert was. Da gibt es Überlegungen, Reflexionen. Das ist so besonders bemerkenswert und wir fahren mit ihr immer wieder in diese Provinzen hinein und sehen dann aus dem Auto heraus diese Natur und die hat manchmal was sehr Schönes, aber manchmal was Bedrohliches. Dann gibt es auch einen Sound dazu und durch diese Natur wird die Geschichte auch nochmal auf eine andere Ebene gehoben.
Also du sagst, sie nimmt uns ja mit in neue Bereiche, in unbekanntere Regionen. Gleichzeitig also erzählt sie dieses Frauenschicksal und eben, auch das wird glaube ich klar, von Georgien heute. Also es ist auch ein Porträt des Landes.
Ja, auf alle Fälle. Also wie sie diese Gegensätzlichkeit hinbekommt. Einmal, dass wir so wirklich in so einer archaischen Welt, in einer unbewussten Welt, wie man sie auch immer beschreiben will. Und das geht, glaube ich, nur, weil der Film dann auch wieder so in Georgien verortet ist. Also wir bekommen eben viel mit über das Wesen des Krankenhauses, aber auch in den Provinzen. Einfach, wie die Frauen da unterdrückt werden, die ganzen Großfamilien. Und dann eben beschwert sich ein Mann, oh, wir haben eine Schule, aber wir haben noch niemals asphaltierte Straßen. Und das sind solche Sätze, wo du einfach einen Eindruck vom Leben und Alltag in Georgien bekommst, dass die Männer keine Bildung wollen, aber gleichzeitig gibt es eben noch keine Straßen, also kein öffentliches Leben, Wesen. Und das finde ich schon ganz bemerkenswert, diese Gratwanderung, die diese Regisseurin während des ganzen Films eben beibehält.
Also unsere besondere Empfehlung heute, ein Film, den man sehen kann auf Mubi, auf der Plattform für sehr interessante Arthouse-Filme. Anke, ich danke dir erstmal ganz herzlich. Der neue Film von Dea Kolumbay-Gashvili aus Georgien heißt April. Dankeschön.
Tschüss, Knut.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Im Jahre 2021 geschah etwas, was die Kunstwelt nicht für möglich gehalten hätte. Ein verschollener Caravaggio tauchte wieder auf aus dem Nichts. Ecce Homo, der verlorene Caravaggio, heißt auch der Dokumentarfilm, wirklicher Thriller des spanischen Regisseurs Alvaro Longoria, der die Geschichte dieses Fundes erzählt und nachstellt. Und darüber spreche ich jetzt mit Katja Nikodemus, die ich erstmal herzlich grüße. Hallo.
Hallo, Knut.
Liebe Katja, die Geschichte kann man sich eigentlich nicht ausdenken. Also wenn es ein Drehbuch wäre, was man so liest, würde man sagen, nee Leute, also ist ein bisschen zu fett, aber es ist eine wahre Geschichte und eine völlig irre.
Ja, es ist wirklich verrückt, weil dieses Bild hing jahrzehntelang, das erfahren wir im Film, im Esszimmer einer Madrider Familie, der Familie Pérez des Castro. Und als die Oma in eine kleinere Wohnung umgezogen ist, da war ihre Nichte vor Ort und die hat dann das Bild in den Kastenwagen geworfen mit den Möbeln und das Bild zum Trödel gefahren, zu einem Antiquitätenhändler. Und dort stand das Bild monatelang im Schaufenster. Keiner wollte es haben. Der Rahmen wurde vorher verkauft, das Bild nicht. Und schließlich landete es dann für 1500 Euro in einem Auktionshaus. Und das ist dann interessant, das war der Turning Point. Das zeigt der Film sehr schön, weil durch den Online-Katalog wurden eben Kunsthändler und Kunstjäger aus der ganzen Welt auf das Bild aufmerksam. Und der Regisseur Alvaro Longoria, der begleitet nun seinen Freund, den Madrider Kunsthändler Jorge Coll, 3 Jahre lang bei der Abwicklung dieses Deals. Und Jorge Coll, der hat sich das Bild eben als Zwischenhändler gesichert Und mit ihm geht der Film auch immer auch hinein ins Schlangennest der globalen Kunstdealer-Szene.
Das ist wirklich das absolut Spannende, mal zu sehen, wie funktioniert das eigentlich? Also wie trieselt sich das dann auch hoch? Und aus 1.500 Euro kommt denn die Erwartung von etwa 300 Millionen Euro. Also plötzlich schlägt das eben alles um. Das Bild zeigt ja ein ganz klassisches christliches Motiv. Jesus zusammen mit Pontius Pilatus, die Soldaten, das alles in diesem typischen Helldunkel von Caravaggio gemalt. Und ich finde, man sieht auch in diesem Film, Katja, ganz gut, dass der Hype, der dann entsteht, also diese weltweite Aufmerksamkeit bis ins Boulevard hinein, wirklich auch was zu tun hat mit der Figur, mit dieser Person Caravaggio.
Ja, das erzählt ja auch in dem Film ein älterer Kunsthistoriker sehr schön. Caravaggio, der Rockstar, sagt er, ne? Der Regelbrecher. Geboren 1571 in Mailand, er starb mit nur 38 Jahren, er lebte ein dramatisches Leben, übergang einen Totschlag und umwehten ja so die Archetypen des verruchten, des zerstörerischen und selbstzerstörenden Künstlers. Und er malte eben nur 60 Bilder. Ja. Und es wird in diesem Film immer wieder deutlich, Caravaggio ist der große Name, die Marke, das Label für Headlines. Und niemand hätte ja mit dem Auftauchen eines solchen Bildes gerechnet. Und du hast ja schon gesagt, der Film zeigt dann, dass irgendwann ist man diese Irrsumme von 300 Millionen Euro für dieses Esszimmerbild steht da im Raum. Und der spanische Staat bekam dann eben Wind von der Entdeckung. Er verhängte ein Exportverbot und das Bild wurde dann eben zum nationalen Kulturgut erklärt, sollte dann im Prado landen, weshalb eben dann der finale Kaufpreis deutlich niedriger ist.
Aber immer noch bemerkenswert, finde ich. Also man soll mal mit so vielen Millionen anfangen, das ist dann trotzdem Geschenk für die Familie. Da hängt das Bild übrigens auch auf unbestimmte Zeit. Nicht? Also man weiß ja gar nicht genau, wer hat es jetzt gekauft, aber man sieht auch im Film diese langen, langen Schlangen. Es ist ein wunderbares Bild, ohne Frage. Aber wirklich am wichtigsten, finde ich, an diesem Film mal so einen Einblick zu bekommen in diese Kunstszene und mal zu begreifen, wie arbeiten diese Händler überhaupt?
Ja, das ist ja wirklich das Spannende, diese Dealer mit ihren Verkaufs- und Kaufstaktiken. Und da sind ja einige zwielichtige, mafiös wirkende Gestalten schon dabei, mit denen man sich nicht anlegen möchte. Sehr spannend fand ich übrigens auch die Restaurierung des Bildes durch einen italienischen, hochspezialisierten Restaurator. Wie er da so schön sagt, es brauche Gel, Tempo e Pazienza, also Reinigungsgel, Zeit und Geduld. Und da hätte ich gerne länger zugeschaut, wie dann aus dem Schwarz des Bildhintergrundes plötzlich plastische Formen auftauchen. Und eine tolle Szene übrigens auch, wenn die Eigentümerfamilie das restaurierte Bild erstmals gezeigt bekommt. Dann streichen dann so Oma und Bruder ganz andächtig über das Gemälde und man denkt, hey, vor kurzem habt ihr das Bild noch in Noppenfolie in einen Kastenwagen geworfen und den Rahmen zuerst verscherbelt. Und wirklich spannend fand ich auch, weil du auch von Milieus sprachst, das Milieu der Kunsthistoriker. Also die Bedeutung dieses frühbarocken Rockstars wird ja von diesen Leuten ganz toll erzählt. Und es kommt auch die Frage auf zum Beispiel, ob man für eine Echtheitsexpertise, die ja gebraucht wird, ob man dafür Geld nehmen solle oder darf oder nicht oder ob das schon korrupt ist. Und ich fand der berührendste Moment, ich weiß nicht, wie es dir erging in dem Film, ist, wenn die italienische Kunsthistorikerin und Caravaggio-Spezialistin Cristina Terzago heißt die, wenn die das Bild zum ersten Mal nach der Restaurierung sieht und da sieht man eine echte Ergriffenheit und man sieht, was wirklich diese Entdeckung ja für die Kunstgeschichte bedeutet, im Gesicht dieser Frau.
Da geht es eben nicht um die Millionen in diesem Augenblick, sondern wirklich um das Kunstwerk. Und das bringt mich zum Schluss, Katja, noch ja, zu der Frage, hast du dich wahrscheinlich auch gefragt, also nach der Restaurierung wohlgemerkt, also da sieht das Bild wirklich nochmal anders aus und diese schönen Farben, dieses Caravaggio-Rot, das leuchtet dann so herrlich. Also hätte man es erkannt, Katja, wenn wir da vorbeigekommen wären bei so einem Trödler, wir hätten es ja eh nicht mitnehmen dürfen, bis in Spanien, aber trotzdem, hätte man es gemerkt oder nicht?
Ich meine, Knut, am ehesten noch du, weil du hast ja mal für Anke Levikut mich eine Führung zu den Caravaggios der Berliner Gemäldegalerie gemacht. Und du suchst ja immer in Cannes auf dem Antikmarkt nach diesen verschollenen Picassos und Renoirs. Das hoffst du doch da immer.
Ich hoffe immer für so einen Spottpreis, vielleicht so ein Bild, mit dem Picasso mal so ein Mittagessen bezahlt hat in irgendeiner Kneipe. Aber ist er noch nicht
dabei.
Ist noch nicht passiert.
Und diese fiebrige Faszination, ne, der Entdeckung, die wohnt eigentlich allen Personen dieses Doku-Thrillers inne. Also das ist toll. Der Jackpot, die Sensation der Kunstgeschichte. Das ist schon die Energie, die diesen Film erfüllt.
Und den können wir jetzt im Kino sehen. Der verlorene Caravaggio, also ein Doku-Thriller jetzt bei uns im Kino. Danach kann man schön in die Galerie gehen und sich einen echten Caravaggio ansehen, der dann öffentlich zu sehen ist, was das wie so immer am allerbesten ist. Katja, ganz lieben Dank dir.
Gerne.
Da bist du mal für den Traum von Gleichheit und Kameradschaft angetreten. Und nun?
Mit Ihrem 1A-Arbeitszeugnis haben Sie sicher sehr gute Chancen beim neuen Baumarkt.
Ich hasse Baumärkte. Wilma, Bereich Instandhaltung. Eigentlich bin ich eine Mischung aus Elektriker, Schlosser und Maschinist mit Führungsqualität noch aus Brigadezeiten.
Wo hast du denn vorher gearbeitet?
Im Kraftwerk Sonne in der Lausitz. DDR.
Ja, diese Wilma, von der wir gerade erfahren haben, dass sie ständig mit Umbrüchen leben muss, gehört zu den vielen Menschen im Osten, die solche Veränderungen verarbeiten müssen. Gespielt wird sie hervorragend von Fritzi Haberland, von der beliebten Schauspielerin. Sie spielt eine Frau, die erst in der Braunkohle ist, dann nach der Abwicklung der Braunkohle im Elektroladen arbeitet und alles bricht dann zusammen und dann reist sie plötzlich nach Wien. Und in Wien erlebt sie Dinge, von denen sie nie geahnt hätte, dass das mal zu ihrer Erfahrungswelt gehören würde. Also eine Traumrolle für Fritzi Haberland. Wilma will mehr ist jetzt im Kino zu sehen.
Es ist ja fast so ein eigenes Genre, finde ich. Und das zieht sich schon durch die Jahrzehnte seit der Wende, nämlich der Ossi in einer anderen, einer fremden Welt. Der Ossi, der sich als ein Alien empfindet, als jemand, der mit einem anderen Blick auch auf diese Welt schaut. Und diese Welt ist der Westen. Der Film Wilma will mehr erzählt das im Grunde auch, aber doch nochmal mit einer ganz besonderen Perspektive, mit einer ganz besonderen Ausrichtung, auch in eine etwas andere Himmelsrichtung. Können wir alles beschreiben. Das ist der Film von Maren Kea Frese und in der Hauptrolle ist eine der beliebtesten und wie ich finde auch besten ostdeutschen Schauspielerin. Kann man an der Stelle schon mal sagen, weil es um dieses Thema hier geht. Ganz herzlich willkommen, Fritzi Haberland ist bei uns.
Ja,
hallo.
Vielen Dank, lieber Knut.
Schön, dass du da bist. Die Leute sehen dich natürlich, sehen dich im Theater, im Deutschen Theater. Sie sehen dich in Babylon Berlin, sie haben dich in vielen anderen Produktionen gesehen. Aber jetzt hier eine Frau aus dem Osten zu spielen, die plötzlich aufbricht, kommen wir noch drauf, hat dann vielleicht, obwohl es eine ganz andere Berufsgruppe ist, diese Arbeiterin, doch was mit dir zu tun. Irgendwie in deiner grundsätzlichen Erfahrung, wir haben ja alle neu angefangen irgendwie.
Ja, also erstmal haben natürlich alle Rollen irgendwie mit mir zu tun, weil ich sie ja dann spiele, wenn ich sie spiele. Aber das hat mich natürlich sehr erfreut, diese Biografie, die ja eher so die Generation meiner Mutter ist und trotzdem, also mir natürlich unglaublich nah und bekannt und das fand ich von Anfang an ein super Projekt und wollte diese Frau unbedingt spielen und ihr ein Gesicht geben.
Und das Gesicht hast du ihr gegeben und zwar mit so einer Freundlichkeit, aber auch so einer Beharrlichkeit, jemand, der sich so durchbeißt gegen alle Widerstände. Mhm. Und da dachte ich mir auch wieder beim Thema, was hat das mit mir zu tun? So eine Rollen hast du schon öfter gespielt und die sind für dich nicht untypisch. Jemand, wo man manchmal denkt, eigentlich die falsche Frau am falschen Platz und irgendwie geht es dann doch.
Das ist lustig, wenn du das so beschreibst, weil ich sehe das ja nicht so von außen, weißt du, ja. Von innen sind das alles ganz, ganz normale Frauen, weißt du, aber natürlich gebe ich denen so einen Touch oder es macht mir natürlich auch Freude, eher so was Sperriges zu spielen, etwas widersprüchlich, das ist ja Wilma auch, sie ist sehr, sehr widersprüchlich und das hat mich gereizt, also man kann sie nicht einfach so in eine Schublade stecken und das sind natürlich Figuren, die ich spielen möchte, weil von den anderen Figuren gibt es schon genug, da muss ich mich dann nicht verausgaben.
Und dass du da besetzt wurdest, ich finde, es war auch ganz logisch. War das vielleicht sogar wirklich geschrieben? Also manchmal dachte ich das so.
Das ist es, glaube ich, nicht. Und ich muss auch ehrlich sagen, als die Maren mir das angeboten hat, habe ich mich da erstmal nicht gesehen. Was ich aber schön finde, weil ich weiß, ich muss schon einen Weg zurücklegen, um diese Figur zu spielen. Sie ist nicht ich, sondern sie ist ein ganz eigener, rätselhafter Mensch. Und das hat mir aber eben dann auch Spaß gemacht, diese Herausforderung anzunehmen. Diese verschlossene und doch sensible, kämpferische, aber auch aufgeregte, neugierige, schüchterne Frau zu spielen.
Das ist wunderbar beschrieben, genau das ist die Wilma, die arbeitet im Handel, Elektrohandel, sie hat Kolleginnen, die sie auch sehr mag und eigentlich ist alles soweit ganz okay, auch ein Mann, mit dem sie im Prinzip klarkommt und dann bricht ja alles zusammen, also auch eine klassische Konstruktion. Also die Heldin oder der Held steht plötzlich vor dem Nichts und muss neu anfangen. Was ist das für ein Umbruch? Das ist natürlich auch ein Umbruch, du hast es gesagt, der eine ganze Generation ja irgendwie betroffen hat.
Ja, also ich möchte auch dazu sagen, dass sie ja vorher im Kraftwerk gearbeitet hat, in der Lausitz. Sie ist dieser Heimat und glaube ich auch dieser Arbeit sehr verbunden gewesen. Das war für die Menschen ja dort eine große Identifikation auch mit ihrer Arbeit. Und in den letzten Jahren hat sie halt eher so Jobs gemacht und sich so durchgebissen. Aber es war klar, sie arbeitet, ne? Die Ostfrau, die natürlich arbeitet, ganz normal. Und als sie diesen Job verliert und dann noch der Mann fremd geht, da ist für sie irgendwie klar, der Sohn ist aus dem Haus, dass dieses Leben eine Sackgasse ist, dass dieses Leben dort, obwohl sie es sehr liebt, auch ne, die Lausitz und sie hat ein Haus und so weiter, das geht da nicht weiter. So geht es nicht weiter. Also jetzt könnte sich eigentlich hinlegen und aufhören zu atmen oder man macht nochmal was ganz, ganz Neues. Und ich finde das sehr mutig von dieser Figur, dass sie sich dem aussetzt. Und sie weiß ja wirklich nicht, was sie erwartet. Sie geht ja nach Wien. Ja. Und weil sie dort, ein Schulkamerad von ihr ist dort schon ansässig und behauptet, da wäre das Leben leicht und luftig. Das stimmt natürlich so auch nicht, aber sie wagt es. Sie fährt in eine ungewisse Zukunft.
Darauf kommen wir gleich noch auf Wien und natürlich ist die Grunderfahrung des Films. Aber vorher noch ein Wort eben zur alten Heimat, zur Lausitz, weil ich fand es so interessant, auch in deinem Spiel und wie es inszeniert ist, man spürt schon trotzdem eine gewisse Entfremdung. Oder irgendwie merkt man, sie steht nicht mehr so ganz mit beiden Beinen in dieser Landschaft. Es gibt so eine schöne Szene, wo dann eben die Kolleginnen so Ballett eingeübt haben, das haben die offenbar öfter mal gemacht. Sie schaut sich das an und irgendwie merkt man ja, das sind nicht mehr so ganz meine Leute. Also es ist schon irgendwie vorbereitet, dass sie weggehen wird.
Das stimmt. Sie läuft wie so ein bisschen neben dem Weg schon, obwohl sie, glaube ich, noch auf dem Weg laufen möchte und da verwurzelt auch ist. Aber es lockert sich schon. Ne? Die Erde um sie herum lockert sich schon. Und das wird ihr, glaube ich, dann erst klar, als wirklich alles zusammenbricht. Und sie merkt, also hier hält mich eigentlich nichts mehr.
Fritzi Haberland ist bei uns zu Gast, beliebte Schauspielerin, in vielen Filmen zu sehen, in vielen Theaterproduktionen, jetzt in dem Film Wilma will mehr. Und dieses Mehr ist eben wirklich dann eine Reise, eine weite Reise. Und das meine ich eben mit der besonderen Perspektive, dass man irgendwie in den Westen geht und da fremd ist. Das haben wir schon öfter gesehen. Aber nur ausgerechnet Wien ist einerseits eine doppelte Fremdheit, weil da kommt nun auch nochmal das Ausland dazu. Aber es ist andererseits vielleicht auch ganz günstig für sie, weil die haben nun wirklich gar keine Ahnung. Wenn du mit den Leuten da redest, die wissen ja so gut wie nichts. Und das ist vielleicht gar nicht so unrealistisch.
Ja, also ich weiß gar nicht, das müsste man die Regisseure mal fragen, ob es wirklich noch eine größere Bedeutung von Wien gibt. Aber ich fand das eigentlich ganz schön. Es ist super fremd, aber irgendwie hat ja Wien auch was Ostiges. Und das, das habe ich selber auch so erfahren, dass ich in so einer Stadt wie Wien mich unglaublich wohlfühle, weil es fremd und nah zugleich ist. Und ich glaube, so geht es Wilma dann, als sie einmal dort ist, ja auch. Und sie entdeckt ja auch ganz viele Sachen, wo sie denkt, Mensch, das ist ja wie zu Hause. Und das ist, glaube ich, eine schöne Mischung.
Also das habe ich übrigens auch so nach der Wende öfter gehört von Österreichern. Sophie Reuss hat mal gesagt, also irgendwie fühle ich mich im Osten ganz wohl, in Ostberlin, weil irgendwie ist das so ein bisschen wie zu Hause. Überschaubar, die Szene ist klar, die ist nicht so riesig groß, nicht so ein großes Land. Also da gibt es schon Parallelen. Jetzt muss ich für mich gestehen, ich bin ein schwärmerischer Liebhaber von Wien.
Ich liebe Wien.
Wie war es für dich dann da zu drehen?
Na herrlich, also ich darf verraten, wir haben leider nicht so viel gedreht in Wien, wie man denkt, aber ich habe mich auch wahnsinnig darüber gefreut, über diese beiden Pole in dem Film, also in der Lausitz zu starten und dann in Wien zu landen, also ich fand das ganz toll, ich bin jetzt gefragt worden, wo würden Sie denn hinfahren, wenn Sie neu starten wollen? Wien, ganz klar, also da geht es mir nicht anders.
Wo gar nicht so wenig Deutsche leben, man erlebt das, wenn man da mal so Veranstaltungen macht, dass da mal Leute kommen und sagen, ach mal schön, jemand aus der Heimat zu haben, also und die erzählen übrigens trotzdem, bei aller Liebe, auch von Schwierigkeiten heimisch zu werden, doch von der Fremdheit. Man hört es ja schon, das ist ein anderer Klang von Sprache. Also auch das spielst du ja irgendwie auch mit, diese Fremdheit.
Ja, ich glaube, dass, da ist es dann doch eher die Fremde. Und das fängt mit der Sprache an. Aber ich meine, Wilma kommt aus einer so anderen Welt. Und dann gibt es doch diese schönen Szenen, ne, mit der jüngeren Feministin, die da ihre Welt verteidigt und glaubt, sie weiß alles und weiß genau, wo es lang geht. Und Wilma, die das alles schon erfahren hat, die das viel pragmatischer schon umgesetzt hat, diesen Feminismus, und in sich trägt, das prallt dann aufeinander. Und ich finde das aber sehr schön, dass sie das auch verteidigt. Also dass Wilma nicht jemand ist, der sich dann wegduckt und irgendwie sich entschuldigt dafür, dass sie auf der Welt ist, sondern dass sie im Gegenteil sagt, hier stehe ich und das bin ich und ich möchte hier auch vorkommen.
Also diese Gegensätze, die du beschreibst, und die kennt man aus den täglichen Debatten, sind vielleicht etwas abgemildert dadurch, dass es Wien ist. Wenn es jetzt München wäre oder Essen oder Hamburg, dann würde sofort dieses Ost-West-Ding aufeinanderprallen. Ja. So sind die, das meine ich eben ja, da relativ gelassen, hören sich das an und finden es auch ganz putzig irgendwie, dass du so da bist und so anders bist. Also vielleicht eine andere Heiterkeit möglich.
Ganz bestimmt ist das so. Und gleichzeitig glaube ich aber schon, dass das, wenn das in einem eigenen Leben so viel bedeutet, ne, die Wende, der Umbruch, auch der Zusammenbruch, und dann weiß jemand so gar nicht, und so viele Kilometer entfernt ist es ja auch nicht, wir sprechen ja schon eine ähnliche Sprache, wenn man das dann immer wieder von null auf erklären muss, kann ich mir auch vorstellen, dass das dann auf Dauer auch ermüdet, wenn man immer sagen muss, erklären muss, woher man kommt und was man schon erlebt hat, und dass diese Biografie nicht einfach so durchgegangen ist und hat man sich freiwillig entschieden, nach Wien zu gehen, weil man so Lust drauf hat, sondern dass das auch ein Zwang war. Ich kann mir vorstellen, das kann auch auf Dauer anstrengend sein.
Ist aber interessanterweise eine Erfahrung, die viele, ich sag mal, marginalisierte Gruppen machen. In ganz anderen Zusammenhängen. Also immer wieder zu erklären, woher komme ich, wer bin ich, was ist meine Identität. Ja. Also das geht ja über das Ostding hinaus.
Genau, und dann ist sie auch noch Frau und Ostland. Ja. Deswegen, als du vorhin sagst, es gibt so viele Filme von Ostland, die sich aufmachen. Ich weiß gar nicht, ob es von Ostlerinnen das auch gibt, von DDR-Bürgerinnen, ehemaligen. Das ist ja auch nochmal ganz anders. Und das sehen wir ja bis heute, dass, also zum Beispiel in meiner Generation, die Mütter meiner Westfreundin haben eigentlich alle nicht gearbeitet. Und in meiner Ostfreundin haben sie natürlich alle gearbeitet. Also das ist aber sehr entscheidend, glaube ich, für ein Leben.
Also für eine Biografie auf jeden Fall. Wobei ich nochmal sagen muss an der Stelle, ist natürlich auch eine absolut souveräne und eigene Entscheidung, wenn Frauen sagen, ich mache das nicht.
Ich sage ja nur, es ist ein großer Unterschied und eine andere Prägung.
Genau, völlig andere Biografien. Jetzt kommt noch etwas dazu bei Wilma, finde ich. Und das ist wahrscheinlich schauspielerisch der Reiz. Alles, was wir besprochen haben, klingt jetzt immer ganz klar. Das sind klare Dinge, die passieren eben. Aber sie hat eben immer so ein Geheimnis. Und irgendwie behält sie das auch bis zum Schluss. So ganz genau kommt man ihr nicht auf die Schliche. Sie guckt sich das alles an, aber ich weiß nicht immer so ganz genau, was sie dabei denkt.
Ja, also sie spricht ja auch sehr wenig. Es war sehr lustig. Ich bin in jeder Szene dieses Films zu sehen, aber ich habe, glaube ich, insgesamt 3 Seiten Text. Es war sehr angenehm. Ich musste nicht so viel auswählen. Nein, aber das ist eher eine innere Reise. Und ich fand das ganz toll, dass auszuloten, was, also ich weiß natürlich genau, was sie denkt und fühlt, aber wie viel davon zeige ich? Und ich zeige eben sehr wenig. Und das hat mir sehr gefallen an dieser Figur, dass sie mit ihren Gefühlen auch nicht hausieren geht. Aber natürlich empfindet sie sehr tief, aber sie ist schon auch irgendwie gewohnt, eher zu funktionieren und da so pragmatisch durchs Leben zu gehen. Und schauspielerisch war das eine tolle Herausforderung und für mich wirklich eine große Freude.
Vielleicht hat das auch wieder mit ihrer Ostbiografie zu tun. Man hat so oft, wenn man mit Menschen redet über ihre Gefühle seit dem Osten, sagen die ganz oft nicht ich, sondern Mann. Mhm. Das ist nämlich ganz offen. Man hat das ja so und so erlebt. Stimmt. Man macht das ja das und das. Also man rückt sich nicht so in den Mittelpunkt. Das spielst du auch noch mit. Jetzt haben wir diese für dich, finde ich, sehr besondere Rolle. Was passiert denn sonst so mit dir gerade? Also du machst ja wahnsinnig viel. Du bist im Theater, du bist, wie gesagt, im Film beschäftigt. Was ist das nächste schöne Projekt, das wir uns freuen können?
Also ich mache tatsächlich im Herbst wieder Theater. Und ich habe das große Glück, dass ich mal eine freie Produktion machen darf. Und zwar mit 3 anderen wundervollen Frauen. Als Spielerin noch Maike Droste machen wir den neuen Roman von Miranda July auf allen Vieren. Da haben wir die Rechte bekommen. Wir sind sehr stolz und glücklich und werden eben diesen Roman aufs Theater, auf die Theaterbühne bringen. Und in den Sophiensälen wird das stattfinden. Mhm. Und das ist eigentlich mein nächstes großes Projekt, auf das ich mich sehr, sehr freue, weil es mich auch inhaltlich unglaublich interessiert.
Miranda July, die auch eine tolle Regisseurin ist. Ja. Ne? Also ja. Sie hat auch mit Film viel zu tun. Jetzt haben wir dich aber erstmal als Wilma in Wilma will mehr, eine Frau, die eine große Reise antritt und bei der man sehr wohl merkt, dass eben so eine Reise einen offenen Ausgang haben kann, aber vor allem auch Türen öffnet. Denn sie geht ja plötzlich durch Türen, von denen sie vielleicht gar nicht geahnt hat, dass es diese Türen überhaupt gibt.
Absolut richtig. So ist das im Leben.
So
man
ist
muss
es,
sich auf Fritzi. Den Weg machen, dann wird man schon sehen, wo man landet.
Fritzi Haberlandt bei uns. Lieben Dank.
Danke dir, Kim.
Wir wollen jetzt über einen Film reden aus Österreich, der schon großen Ruhm einheimsen konnte. Beim renommierten deutschsprachigen Filmfestival in Schwerin hat er nämlich den Regiepreis bekommen. Und das ist hier besonders schön, weil es ist auch ein Regiedebüt einer Regisseurin allerdings, die wir bestens kennen als Schauspielerin, als erfahrene Drehbuchautorin. Jetzt hat sie zum ersten Mal selbst Regie geführt, spielt auch die Hauptrolle und ich freue mich sehr, dass sie Zeit für uns hat. Sie ist gerade auf Kinotour und ich glaube in Polen in einem Kaffeehaus erwischen wir sie jetzt. Herzlich willkommen, Pia Hirziger. Hallo.
Guten Tag.
Liebe Pia, der Film heißt also Altweibersommer. Kann man schon mal kurz nachfragen? Das Wort Altweibersommer ist so ein bisschen in Verruf geraten, wird nicht mehr unbedingt benutzt. Du setzt es natürlich hier als erfahrene Autorin ganz bewusst ein. Das sind ja auch nicht alte Weiber oder also sehr alte Frauen, aber es ist ja eine bestimmte Stimmung, die du da vielleicht beschreibst.
Ja, es ist ein bisschen ironisch gemeint, aber es beschreibt natürlich auch dieses Ende des Sommers, wo man dann noch draufkommt, dass man wirklich noch die ganze Zeit nutzen muss, die man noch hat, die warmen Tage. Und so ist es ja auch im Leben. Man denkt sich, ja, jetzt langsam mal mit der Zeit sorgsam umgehen. Und als Altweibersommer fängt mit A an, ist im Kinoprogramm, also immer weit vorne. Das ist auch gut.
Das ist ein interessanter Hintergedanke, möchte ich mal sagen. Und dieses, der Endsommer, Spätsommer, das trifft eben auch wirklich zu auf die Figur, die Hauptfigur, die du selber auch spielst, also Ellie. Ellie ist nämlich an Krebs erkrankt und hat nicht mehr lange zu leben. Und das ist natürlich dann auch ein Punkt, auch in deinem Drehbuch, in deiner Geschichte, wo ganz verständlich wird, dass sie alles nochmal neu durchdenkt, dass sie nochmal neu auf ihr Leben schaut.
Sie weiß nicht, wie lange sie noch leben will. Es kann auch sein, dass sie geheilt ist. Das lasse ich offen. Mhm. Natürlich ist das wahrscheinlich auch ein Moment, wo man sich besonders mit seiner eigenen Endlichkeit auseinandersetzt. Und ich wollte es aber in einer Komödie erzählen und mich trotzdem natürlich nicht über diese Krankheit lustig machen.
Und ich denke, das lebt eben auch davon, dass du eben so ein schönes Ensemble zusammenstellen konntest. Also in einer ganz kleinen Rolle ist dein Mann auch zu sehen, nämlich Josef Hader. Aber die Hauptrollen spielen wirklich Frauen und das sind tolle Frauen. Also Ursula Strauß und Diana Amft sind deine Freundinnen. Ist das auch so hilfreich, wenn man zum ersten Mal Regie führt, dann noch die Hauptrolle spielt, das Drehbuch geschrieben hat? Ist es vielleicht ganz gut, sich dann auch beim Arbeiten wohlzufühlen?
Absolut. Und also für mich ist ja so, dass eigentlich Astrid, also die Rolle, die Ursula Strauß spielt, die Hauptrolle ist, weil die ja die Handlung vorantreibt, die ist so die Aktive. Und die Ursula kannte ich schon und habe mich wahnsinnig gefreut, dass sie mitmacht und mit ihrer Professionalität da reingeht. Diana Amft kannte ich überhaupt nicht. Und beim Casting hat es dann aber gleich so als Freundschaft funktioniert. Und sie ist ein anderer Typ wieder als Uschi, dass das Ensemble irgendwie dann gut funktioniert hat. Und ja, wir uns halt zu dritt auf den Weg gemacht haben.
Pia, vielleicht kannst du mal das Verhältnis dieser drei Freundinnen beschreiben, weil es ist schon sehr speziell. Also man könnte ja denken, die wollen auch mal eine Reise unternehmen, eine letzte große, dass die sich vielleicht mit ihr befassen, sie in Watte so packen und total schonen. So ist es ja nicht.
Nee, also ich wollte irgendwie zeigen, dass so Freundschaften auch wie Beziehungen in die Jahre kommen. Und die tun das halt schon, diese Reisen, seit Jahren und immer jeden Sommer. Und haben nicht bemerkt, dass sie sich ein bisschen auseinandergelebt haben, eigene Leben entwickelt haben und auch älter geworden sind und fahren auch immer zum Campen. Und durch einen Zufall ändert sich dann das Programm. Aber diese Reibereien in dieser Freundschaft und dass man auch mit Freundschaften sorgsam umgehen muss, das hat mich an dem Stoff interessiert.
Und es macht ihm auch Spaß natürlich, ihnen dann zuzuhören, auch diese bissigen Dialoge, die du ihnen geschrieben hast. Auf der anderen Seite ist es eben auch sehr anrührend, weil also ist ganz klar, es ist eine gefährliche Krankheit und deshalb ist die Verbindung, glaube ich, auch so schön. Also zu sehen, mit wie viel Witz und Frechheit das auch erzählt wird, aber immer doch diese Melancholie des Spätsommers so einfließen zu lassen?
Ja, ich denke, man muss auch solchen Themen, die, also ernsten Themen, die natürlich in meinem Alter immer öfter auftauchen, mit einem gewissen Humor begegnen, sonst fällt mir das Leben schlecht aus. Und es war eben manchmal schwierig, diesen Ton zu treffen, ohne eben mich über die Krankheit, die Figuren lustig zu machen. Aber das war der Versuch.
Und dieser Versuch ist so gut gelungen, dass du ihm gleich diesen Regiepreis bekommen hast, was dich sicherlich besonders gefreut hat, nicht?
Absolut. Also ich war sehr überrascht natürlich und es war so ein langer Kampf. Jetzt weiß ich, wie lange man an einem Film arbeitet, wenn man nicht nur kurz mal bei den Drehtagen vorbeikommt. Und es war natürlich total schön. Also ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut.
In der Jury war unter anderem ja ein Kollege von dir, nämlich Andreas Dresen. Das auch nochmal zu sagen. Also auch als Regisseur hat er auf diesen Film so raufgeschaut. Diese Erfahrung jetzt, wie war sie für dich? Wirst du jetzt auch weitermachen, weiter Drehbücher schreiben und die dann auch selber verfilmen?
Also ich schreibe auf jeden Fall wieder Drehbücher. Ich habe jetzt gerade gestern beim Autofahren eine Idee entwickelt. Mal schauen, ob die dann morgen auch noch interessant ist. Aber in Österreich ist es gerade ein bisschen schwierig, Filme zu machen, weil die Subventionen sehr stark gekürzt werden, überall wird gespart und ich weiß nicht, ob jetzt alle darauf warten, dass gerade ich Geld für einen neuen Film kriege, aber versuchen werde ich es wahrscheinlich mit einer ganz anderen Geschichte über einen Fußballer im Moment, an dem arbeite ich gerade.
Dann noch eine letzte Frage, noch wieder zurück zu Alt-Weimar. Sag mal, was erhoffst du dir vielleicht auch von so einem Film? Natürlich soll er auch unterhalten, das ist ja ganz klar, aber eben mit diesen ernsthaften Themen auf heitere Weise, vielleicht bewegt es ja auch irgendwas in den Menschen, die so einen Film sehen. Man hofft ja da vielleicht manchmal drauf.
Also was sehr berührend war jetzt schon in der Erfahrung in Österreich, war, dass Leute, die selber von Krebs betroffen waren, obwohl das für mich gar nicht das Hauptthema ist, immer wieder auf mich zugekommen sind und darüber geredet haben und dass es wohl für die, die mit mir geredet haben, ganz gut gelungen ist, das zu erzählen. Und ich wollte eigentlich einfach erzählen, dass Frauen, die älter sind als 45, 50, auch noch wertvolle Geschichten erleben und auch lustige Geschichten oder unterhaltsame Geschichten. Und das, wenn das gelingt, dann würde ich mich sehr freuen.
Ich danke dir ganz herzlich, jetzt also im Kino zu sehen, die erste Regiearbeit, gleichzeitig aber auch die Hauptrolle und das Drehbuch von Pia Hirziger, Altweibersommer, eine Tragikomödie. Ich glaube, das kann man hier mit Fug und Recht sagen, aus Österreich. Herzlichen Dank dir und noch eine erfolgreiche Tour.
Danke sehr und herzlichen Dank für das Gespräch. Das war fein. Danke.
Und dies war es auch schon wieder mit 12 Uhr mittags, unser Filmmagazin hier auf Radio 1. Ich verabschiede mich jetzt mal für eine gewisse Zeit. Natürlich gibt es die Sendung weiterhin. Ihnen dabei viel Vergnügen und einen schönen Sommer kann ich an der Stelle schon mal sagen. Machen Sie es gut. Tschüss.
Radio 1. Nur für Erwachsene.